Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Und heute geht es wieder um eine ganz besondere Episode, weil wer von uns hat es noch nicht erlebt, auf einer Haschischfarm im Libanon mal einen kleinen Urlaub gemacht zu haben? Julia jedenfalls hat das und darüber geht es heute hier in dieser Show. Herzlich willkommen in deinem Podcast. Hallo, liebe Julia.
Hallo, Hauke.
Genau, also wir haben in der letzten Folge gehört und natürlich haben wir dieser Folge auch entgegengefiebert, weil es ist natürlich schon auch ein kleiner Cliffhanger, ne? Wenn man gehört hat von Maschinengewehren und den Geräuschen begleitet, bist du nun also mit Menschen, die du nicht verstehen kannst, weil du kein Arabisch gesprochen hast und keiner konnte mehr auch deine Sprache sprechen, bist du nun also in den Bergen des Libanons angekommen. Ihr habt die Grenzposten, die Wachposten um die Haschischfarm passiert und nun seid ihr da. Erzähl, was passiert? Also ihr habt jetzt noch geschlafen, glaube ich. Die Matratzen haben sie euch hingelegt. Da durftet ihr die Nacht beenden, nachdem ihr im Vollmond durch die Haschischplantagen in den Bergen im Libanon gefahren und gewandert seid. So, und nun kommt der nächste Morgen und jetzt wird's spannend. Erzähl.
Genau, also das war, wieder sind wir in meinem persönlichen Märchen angekommen. Es ist kein Märchen, es ist die Wahrheit. Sowas kann man sich ja sonst gar nicht merken. Also wir wachen auf. Licht durchflutet dieses kleine Häuschen, was aus zwei Räumen besteht. Ich wache auf und diese goldene Sonne scheint auf mein Gesicht. Und wie im Traum stehe ich auf und gehe zur Tür raus. Und vor der Tür, muss man sich vorstellen, ist ein riesengroßes Patio, also eine große steinerne Terrasse, ohne jeglichen Schnörkel, einfach nur diese Lehmterrasse, sage ich mal. Auf der sitzt eine uralte Frau. Ohne Kopfbedeckung sind die da oben in den Bergen unterwegs, aber umhüllt mit ganz viel Kleidung. Und sie hat ein ganz zerfurchtes, ledernes Gesicht und ist dabei, diese Fladenbrote zu backen. Aber sie hält inne und schaut sich einfach diesen goldenen Sonnenaufgang an. Und diese Farm ist gebettet zwischen zwei Bergen. Also es ist in den Bergen, trotzdem sind aber noch höhere Berge links und rechts. Und dieses Tal ist einfach in Gold getaucht. Und ich muss sagen, so habe ich mir das Paradies vorgestellt. Links und rechts gehen zwei Wasserfälle an dem Haus vorbei. Kleine, aber also schöne, indem wir dann später auch geduscht haben und uns gewaschen haben. Und links und rechts die Landschaft vom Haus ist steinern, aber es ist auch wie ein, wegen der Wasserfälle wie eine Oase. Es sind Pfirsichbäume, Feigenbäume, Grapes, Weintrauben, alles blüht und hängt da in einer wahren Pracht. Es ist so wunderschön, dass ich das überhaupt gar nicht fassen kann. Diese ältere Frau, die sitzt da und meditiert, zwischendurch backt sie da weiter. Sie sieht mich nicht mal an. Sie ist in ihrem, wie auf einem anderen Planeten.
Heute würde man wahrscheinlich Flow sagen, ne? Die hat nicht meditiert, ja, irgendwie mit Musik oder, ja, so wie man das, ja, heute wahrscheinlich tun würde, sondern einfach nur im Sein, ja, im Backen.
Ja, okay. Im Sein. Im Hier und Jetzt, wie man es sich wünschen würde heute.
Ja, okay.
Wirklich wahr. Und das Geräusch der Wasserfälle, es ist einfach alles wie Magic. So, jetzt kommt die Realität, die immer noch schön ist. Jetzt wachen die Männer auf und dann kommt so ein quirliges Mädchen mit ihren schwarzen, strohigen Haar. Wie gesagt, keine Kopfbedeckung, gesichterfrei, aber gehüllt in 1000 Kleidern und alles in schwarz. Und sie, ihr Name war Zainab. Und Zainab, die guckt mich nur an und ist fröhlich und lacht. Und dann bedeutet, ach ja, da sind auch kleine Kinder, die schleppen unsere Matratzen raus unter die Feigen- und Pfirsichbäume. So im Schatten, aber wo man eben draußen liegt. Und dann schleppen die schon die Hubbli-Bubbli-Pfeife hinterher. Und sofort stopfen die Kinder wieder die Pfeife mit dem besten Haschisch. Und die Mädels kommen, die Zeynep kommt und reicht uns Fladenbrot mit Halva und Honig, macht uns die nannten es American Tea, komischerweise, der mit ganz viel warmer Ziegenmilch und Tee gemischt war. In kleinen Glasgläsern, wie die Türken es auch haben und die ganzen Araber.
Es klingt für mich furchtbar. Ist das lecker?
Ja, das ist sehr lecker.
So viel Ziegenmilch und dann, okay.
Extrem lecker. Also hat mich auch sehr gewundert, dass ich mag überhaupt keinen Ziegenkäse oder Ziegenmilch, aber das hat geschmeckt. Aber ich meine, war ich dabei? Vielleicht war es gar nicht von der Ziege, sondern vom anderen Tier. Es war jedenfalls mega lecker. Und davon gab es überreichlich. Und dann haben wir eigentlich, da gab es nichts zu tun auf dieser Farm, sondern wir haben wirklich nur auf diesen Matratzen gelegen und geträumt und geguckt und das Obst gegessen. Und wir sind, wie gesagt, oh, dann ging das ja los. Dann ging es ja los, ganz wichtig. Ich musste ja auch mal pinkeln und so weiter. Und dann fragte ich Zeynep, also Fragen, ihr wisst wie, nur mit den Händen. Und dann deutete sie auf jeden Strauch, der da so in der Nähe war. Und dann sage ich ja auch, alles gut, aber womit wische ich mein Popo ab? Und dann lachte sie wieder, als sie das begriff und zeigte auf die Blätter in den Bäumen. Und ich starb tausend Tode. Ich sage, nee, das geht ja überhaupt nicht. Und dann sah ich in der Ecke einen ganz großen Reissack mit Papier drumherum und deutete auf das Papier. Und dann riss sie mir ein bisschen vom Reissack ab, aber hat sich die ganze Zeit nur gelacht, weil sie, ich weiß nicht, ob die schon mal mit Europäern so zusammen waren. Jedenfalls hatte sie mir das dann auch alles erklärt. Und zur Mittagszeit, als es dann so heiß wurde, ging ich ins eins der Zimmer, was am kühlsten war, und legte mich schlafen. Und dann plötzlich wurde ich wach von einem Gekicher um mich herum. Da standen dann vier Mädels so in ihrem Alter und alle mit diesen schwarzen wilden Haaren und den schwarzen Kajalaugen.
Wie alt waren die Mädchen?
Ich schätze auch so 17, 18.
Also ungefähr dein Alter, nicht ganz.
Ja, ja, genau. Und dann ging es los. Ich werde es wirklich nie vergessen. Ich lag auf diesem Bett mit meinem Minikleidchen, mit meinem Hängerchen und hatte darunter natürlich nur eine Bikinihose. Und dann, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir an Sachen mit hatten, denn mein Koffer war nicht dabei. Keine Ahnung. Jedenfalls, Zeynep fing dann an, so mein Kleid zu lüften. Und ich denke, ach, bleib mal so liegen und tu so, als würdest du noch schlafen. Und dann schoben sie allmählich mein Kleid hoch und waren nur am Kichern. Und als sie dann zu meinen Brüsten kamen, da haben sie sich totgelacht, weil die für ihre Verhältnisse sehr klein waren. Und ich hatte und dann zogen die sich aus vor mir, als ich dann meine Augen öffnete, und voller Stolz ihre großen Brüste mir zu zeigen. Ich meine, dieses alles auf dieser kleinen Haschischwarm oben in den Bergen. Und es wurde nur gekichert. Es war nur lustig. Und dann haben sie mich wieder angezogen, das Kleid runter, und mit Händen und Füßen haben sie mir Fragen gestellt, die ich dann auch versuchte zu beantworten. Und es entstand so eine herzliche Freundschaft zwischen uns. Das war total niedlich.
Okay, also war das sozusagen das libanesische Mädchen, das das europäische Mädchen entdeckte?
Ja, so, ja, ja. Denn ich konnte ja nicht viel erzählen, wie unser Leben ist. Das ging leider nicht. Das war
also haben Sie geguckt, offensichtlich wächst da unter der Sonne in Europa nicht so richtig was. Noch nicht mal Brüste.
Ja, und da glaube ich, wirklich, das war eine interessante Frage mit dieser Perücke. Die habe ich dann nämlich irgendwann natürlich eingestampft in mein Gepäck und die nicht mehr hervorgeholt. Denn das wäre ja absolut lächerlich da oben gewesen. Da hatte ich meine braunen, kurzen Haare. Ja, 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 ja. Die hatte ich nicht mehr dabei. Und dann aber leider passierte Folgendes, dass ich von dem Essen und von den Ölen, die sie benutzten, natürlich Montezumas Rache bekam und wirklich ganz, ganz hohes Fieber und ganz, ganz schlimmen Durchfall. Und da haben die mich einfach, da war so ein Kühlhaus unter diesem Haus in den Bergen, wo die das Essen aufbewahrten. Da haben sie Matratze reingeschoben und mich da einfach abgestellt. Es hat sich eigentlich keiner mehr um mich gekümmert. Gelegentlich brachte Alan mir Wasser runter. Aber da haben sie mich abgeschoben und wussten wohl, das geht in 3 Tagen vorbei und solange I'm on my own. Und da lag ich dann auch.
Was heißt denn Kühlhaus? Also wenn ich Kühlhaus denke, dann denke ich so weiße, sterile Neonröhren, aber das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern eher so Lehm oder ich weiß nicht was.
Ja. Das war so ein, du musst dir vorstellen, also eine leere Garage mit aus rotem Lehm. Da war ja alles in Rot. Aus rotem Lehm. Und dann hatte das aber nur eine Tür. Dadurch war das ganz, ganz, wirklich ganz kühl. Und umgeben auch von Sträuchern und so. Das war sehr kühl darin. Durchs Lehm. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war es da angenehm, um durch meine kurze Krankheit zu kommen. Und nach 3 Tagen war es auch vorbei wie ein Spuk. Und alles war wieder gut. Dann kamen Nachbarn von einer anderen Farm. Das wurde uns dann so erzählt, auf Pferden. Und die sagten auch, wir könnten die benutzen zum Reiten. Aber ich bin nicht so die Reiterin. Also haben wir das alle 3 nicht gemacht. Und dann, und dann kam unsere Connection wieder eines Tages. Also insgesamt waren wir 10 Tage auf dieser Farm, wo wir wirklich nur bis auf meine 3 Tage Krankheit es genossen, wie im Paradies zu leben. Wir mussten ja nichts machen. Also ich bin durch die Berge so ein bisschen gelaufen. Es war ganz, ganz einsam da. Da konnte auch nichts passieren, keine wilden Tiere. Es war alles fein.
Offensichtlich kann dir ja überhaupt nichts passieren, aber war denn in der Zeit irgendwie ersichtlich, warum ihr überhaupt da wart? Also du solltest ja sozusagen als Drogenkurier eingesetzt werden. Warum in Gottes Namen seid ihr denn überhaupt? Ich meine, man hätte ja auch die Drogen einfach nach Beirut bringen können, dann wäre es auch gut gewesen. Aber ihr seid da nur noch eingeladen und bewirtet und ich weiß nicht was worden. War irgendwie ersichtlich, warum?
Das ist dann, als diese Nachbarleute kamen, die Nachbarjungs. Und dann war auch die Connection aus Beirut gekommen und die verhandelten dann alle, da ging es darum, wann die Ware fertig ist. Die war eben noch nicht fertig, denn ich sollte ja 7 Kilo was in die Tasche packte, der Alan 7 Kilo sind 14 und dann meine 4 am Körper. Insgesamt wollten wir 18 Kilo zurückschmuggeln. Das wurde dann erst klar, als wir da auf der Farm waren. Weil dann der Übersetzer übersetzte, der musste ja mit Ben sprechen und da kriegte ich das dann endlich alles so mit. Und das war aber alles so nicht, wie man, also der Film Blow mit Johnny Depp, wo er ja so einen großen Dealer spielt und mit den Mexikanern verhandelt, das waren ja so richtig grimmige, schlimme, wie man sich die großen Dealer vorstellt. Da war das alles so entspannt. Das war ein Bauer, der dir jetzt gerade seine Kühe verkauft. Also das oder ein Paket Grünkohl. Aber weißt du, was ich meine? Es war nicht, oh mein Gott, das sind Drogen, weißt du? Es war alles
nicht diese Kriminalität und diese Missmutigkeit und irgendwie alles das eher nicht.
Es war alles nett familiär. Familiär nenne ich das mal. Okay. Und das auch dahingehend, dass der eine Farmer dann sagte, ach übrigens, das ist ja von meinem Feld und dir zu mir sprechen, dir schenken wir 1 Kilo, egal was du bekommst für dein Business, von uns kriegst du 1 Kilo geschenkt, das ist nur deins. Damit hat der Ben nichts zu tun. No, und da war ja Julia happy, oh wie schön. So, little did she know what would happen.
Aber ich habe noch eine Zwischenfrage. Du solltest ja 4 Kilo am Körper schmuggeln. Nun hast du ja sehr eindrucksvoll beschrieben, dass du in Wahrheit immer mit durchsichtigen Blousons und kurzen Kleidern unterwegs warst. Wo wolltest du denn 4 Kilo an deinem Körper befestigen?
Ich hatte ein kleines Hängerchen. Ein kleines, kurzes, schwarzes Hängerchen mit weißen mit weißen Punkten drauf. Ich könnte es heute noch zeichnen. Und das war zusammengefasst unter der Brust und dann hing es so herab. Also das war perfekt dafür.
Okay,
alles das gut. Hatte ich aber schon. Das habe ich nicht mal extra angeschafft. Okay. Aber natürlich mega kurz das Ganze. Und mit einem kleinen Ausschnitt. So, also das war ja, was vor mir lag. Jetzt sind wir also noch auf der Farm und er schenkt mir dieses Kilo und alles ist wunderbar. So, dann ist am nächsten Tag Aufbruch. Wir gehen mit der Connection, klettern wir da wieder ohne Material, klettern wir da runter, denn es hieß, in den nächsten Tagen würde diese 18 Kilo verpackt, dass man es schmuggeln kann, fertig sein. So viel bekam ich mit. So, jetzt fahren wir runter mit der Connection ins Tal und dieses endlose, wunderschöne Tal zwischen den Bergen, Fluss lief da durch. Und plötzlich sagt die Connection, ach, wollt ihr auch mal Beduinen kennenlernen? Irgendwie so. Und wir, ja, gern. Natürlich wollen wir die gern kennenlernen. Und dann biegt er ab und dann sah man auch schon am Rande des Flusses mit ganz viel Schilf. Wie gesagt, ich habe mir da immer Jesus Christ vorgestellt, wie er in seinem Körbchen den Nil runter. So, diese Landschaft muss man sich so vorstellen. Ganz viel Schilf, vereinzelte Palmen, dieser träge Fluss und dann diese Beduinenzelte, alles in Schwarz und die Beduinen ja auch nur in Schwarz gekleidet, wie sie da rumlaufen, die Frauen mit den Körben auf dem Kopf, die Wäsche machten und auf die fuhren wir jetzt zu. Und dann steigen wir aus und ich wusste immer nicht, was passiert und warum wir da halten, wusste ich auch nicht. Und dann gehen wir auf so ein Zelt zu und die Connection palaver mit den Männern, die im Vorzelt waren. Frauen versteckten sich ja immer oder hielten sich im Hintergrund. Und dann wurde uns zugewiesen, dass wir uns da wieder auf die Matratzen legen sollten in diesem tollen Vorzelt. Und kaum lag ich, da kam schon eine Frau angerannt und schmiss mir eine Decke über meine Beine. Denn was ich dann erst natürlich später erfuhr, also Busen oder Po, was Tiermänner faszinierend finden, für die sind Beine das Größte. Beine darf man überhaupt nicht sehen.
Okay.
Weil das ist für die wohl das Allergrößte, was sexuelle Begierde angeht oder so. Und ich kam da jetzt mit meinen langen Stelzen und dem Minikleid. Und zack, hatte ich also eine Decke darüber. Und dann wurde wieder Palaver. Die Männer guckten mich natürlich trotzdem an. Und dann wurde in so einer Silberkanne wurde was gebrutzelt. Und dann in Silber, wie Schnapsgläser, wurde das dann floss das so da raus in diese Schnapsgläser. So ganz träge floss es raus. Und ich denke, mein Gott, was ist das denn? Und dann sagte der Übersetzer zu uns, so, das trinkt ihr jetzt mal. Es schmeckt nicht so toll, aber ihr müsst so tun, als schmeckt euch das ganz toll, sonst sind die alle beleidigt. Und ich meine, da waren ungefähr 5, 6 Männer, die da saßen und ziemlich grimmig reinschauten. So, und dann kriegten wir drei diese Schnapsgläser. Und wirklich, es war so bitter. Es war dermaßen bitter, aber ich lächelte und lächelte ums Verrecken. Und keiner sagte, was es war. Ich hatte auch keine Ahnung. Und ich legte mich nur zurück und genoss diese Weite und diese Schönheit. Und dann plötzlich wurde mir aber immer schöner und immer schöner. Das war flüssiges Opium natürlich. Und das, das katapultierte mich nochmal. Sonst, also in eine noch schönere Welt, die eh schon schön war. Okay. Aber das war Hammer, sage ich euch, wirklich Hammer. Und hier hallo an alle Leute wieder glorifizieren. Es war in dem Moment schön. In dem Moment war es richtig und schön und so leben auch die Beduinen. Die Frauen kriegten das meines Erachtens nach nicht. Die kamen nachher, um uns zu bewirten. Die rollten dann die Silberplatte aus mit diesem Fladenbrot, was sie da alle aßen und verschiedene Gemüsesorten. Rollten die ein. Und zuerst bekamen die Gäste, dann die Männer, dann die Kinder und zum Schluss die Frauen. Die durften dann essen, was übrig war. Und als ich da dann so gemütlich mit meinem kleinen, dicken Bäuchlein lag, ich habe das Essen genossen, da holten mich die Frauen wieder kichernd, zogen sie mich von der Matratze und nahmen mich mit ins Innenzelt und zeigten mir dann, wie das da drin aussieht. Da war ja Zelt in Zelt und alle schliefen separat. Und dann fingen die Frauen an, mich wieder auszuziehen. Also irgendwie schien das ja für die eine Faszination zu sein, dass ich da nur so ein Teil an hatte. Und dann zog einer sich aus und hat mir ihre ganze Tracht angezogen. Also die haben enge Hosen, dann Pluderhosen, dann Leibchen, dann Sweater upon Sweater und dann so ein schwarzes Gewand darüber. Dann haben sie mir ihre Haartracht, den Turban aufgesetzt mit dem ganzen Schmuck drauf. It was amazing. Und dann bin ich rausgekommen darin und habe das den Männern gezeigt. Die haben mich fotografiert, aber ich habe natürlich, habe ich leider die Bilder, die hat der Ben gemacht, die habe ich nie gekriegt. Das ist so, so schade. Ich meine, ich habe es in meinem Kopf, aber ich habe mich selbst ja nicht gesehen. Da gab es natürlich keine Spiegel.
Aber ist es nicht irre heiß? Ich meine, 40 Grad oder was und dann ziehen die Layer over Layer und noch ein. Das ist ja, die müssen ja eingehen in dieser Klamotte.
Die sind es gewohnt. Es muss ja so sein, denn damit sind sie an den Fluss gegangen, um Wäsche zu waschen. Aber die sind ja auch selber nicht ins Wasser gegangen. Also nicht, als wir da waren, wollen wir mal sagen. Und da haben wir dann den ganzen Tag mit denen verbracht. Und dann kam auch irgendwann auch noch andere Beduinen, weil sich das ja schnell rumsprach. Und dann fing der Übersetzer an zu lachen und sagte, ja, ich soll jetzt Ben fragen, wie viele Schafe oder Kühe ich denn kosten würde. Er würde mich gern kaufen.
Ja, wunderbar.
Er hätte bezahlen können, Kamelen, Schafen, Ziegen, egal.
Gut.
So. Das war dann und dann haben alle wieder gelacht, dass das nicht möglich war. Und dann fing aber Ben an, paranoid zu werden und sagt, was machen wir denn, wenn die dich hier behalten wollen, wenn die jetzt, weil manchmal sahen die ganz schön grimmig aus, die Männer, ja. Was machen die denn, wenn die jetzt hier, und dann sagte dann auch plötzlich der Übersetzer so, jetzt lass uns mal schneller zum Auto gehen.
Genau,
das
time to go.
Ja, time to go. Haben wir alles geschafft, alles wunderbar. Und was soll ich dir sagen? Diese Angst von Ben ist auch nicht auf mich übergesprungen. Ich habe niemals Gefahr. Und das ist, glaube ich, also befürchtet. Das ist auch, glaube ich, gut. Denn das heißt ja, wenn die anderen die Gefahr bemerken, dann freuen sie sich, dann machen sie noch weiter. Also jedenfalls ist da wieder nichts passiert. Wir sind im Auto und fahren jetzt nach Beirut. Und dann sollte, soweit ich mitbekommen hatte, in der Nacht die Ware angeliefert werden. Wir sind also inzwischen zu dritt in einem Hotelzimmer mit dem allen. Anderes Hotel natürlich, anderes Hotel, riesengroßes Hotelzimmer mit mehreren Betten. Und es ist nachts und der Ben wird immer unruhiger, immer nervöser. Die Ware kommt nicht, die Ware kommt nicht. Und dann haut er plötzlich selber, haut er ab. Und Alan und ich wissen überhaupt nicht, was los ist. Diese Ungewissheit. Und am nächsten Morgen ging der Flieger zurück nach London.
Ah, okay, das Ticket war gebucht.
Ja. Und jetzt ist auch eine Sache noch, die ich wirklich nicht erinnere. Denn der Ben hatte auch meinen Pass. Den hat er irgendwann mir abgenommen. Und ich weiß nicht mehr, wie und wann das passiert, ob ich das überhaupt wusste. Jedenfalls ist der Ben weg. Ich bin mit dem Alan allein in diesem Zimmer, in dem heißen Zimmer in Beirut. Dann plötzlich hören wir Ben von draußen schreien, weil er wahrscheinlich den Schlüssel vergessen hat. Keine Ahnung. Er ruft und wir lassen ihn rein. Ich erinnere keine Rezeption in diesem Hotel. Wir einfach sind auf diesem Zimmer. Und Ben kommt rein und sagt, so, ich habe jetzt die Ware. Es muss alles ganz schnell gehen. Es muss alles ganz schnell gehen. Und zwar kann der Alan morgen nicht vorausfliegen, sondern wir müssen alle drei zusammenfliegen.
Okay, warum auch immer.
Ja, ich sage, you are joking. Ich kann doch nicht mit diesen 11 Kilo da durch den Zoll gehen. Hier in Beirut nicht und in London nicht. Das geht doch überhaupt nicht. Das mache ich auch auf gar keinen Fall. Wieso müssen wir fliegen? Ja, sagt er, ich habe Angst, dass die Connection paranoid wird und uns verrät und wir alle hops gehen und die mein Geld haben, aber jetzt das Haschisch wieder haben wollen und als jedenfalls Paranoia, big time. Und dann sage ich, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also da war der Moment, wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ich dachte, that's it, my life is over. Und dann sagt Ben, ja, was willst du machen? Du hast keinen Pfennig Geld, ich habe deinen Pass, du wirst ja wohl mitfliegen müssen oder was hast du vor? Und willst du als Freiwild hier rausgehen, so mit deinem Mini-Kleid, und jetzt bist du on your own, wenn du mich jetzt verlässt. Und ich war damals ja viel auch zu naiv zu denken, geh doch zur deutschen Botschaft. Ich habe an solche Sachen überhaupt nicht gedacht, das war nicht auf meinem Schirm. Und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, Tatsache war, ich musste es machen. Der Alan kriegte seine 7 Kilo in seine Panam-Bag, in seinen Anzug an, seinen Schlips und war fein raus. So, zerreißt Ben die Bettlaken vom Hotel, um mir diese vier dicke Kilos, 2 vorne, 2 hinten, meine enge Bikinihose unten rein, und dann wurde das um meinen Körper
geschnürt.
Ja, und dann mein Hängerchen drüber, man sah nichts, ja. Also ich wieder meine blonde Perücke aufgesetzt, also wir haben natürlich nicht mehr geschlafen. Ich bin die ganze Nacht, eigentlich den Rest der Nacht, nur durchgezittert wie Espenlaub. Weil ich dann ja, die schlimmste Vorstellung war schon, das hatte ich mal gehört, wenn ich in den arabischen Ländern hops genommen werde, dann komme ich ins Gefängnis und werde vergewaltigt und umgebracht. Und das hatte ich natürlich dann in meinem Kopf. Dann aber erst.
Ja.
Und dann, wir umständlich ins Taxi. Ich hatte mich schön geschminkt. Und ich denke, ach ja, er sagte, jetzt kann dir nur, der Ben sagte dann zu mir, dich können jetzt nur noch deine langen Beine und dein schönes Gesicht retten mit einem schönen Lächeln drauf. Was anderes kann dich jetzt nicht mehr retten.
Wunderbar, ist ja gut, wenn man so motiviert wird.
Ja, ja.
Genau.
Und dann haben wir uns natürlich nach dem Taxi getrennt, ne, dass wir uns nicht kennen. Auch Ben hatte dafür gesorgt, dass wir im Flugzeug weit auseinander saßen.
Ben selber hatte gar keine Drogen dabei. Hattest du deinen Pass wieder?
Ja, den hat er mir kurz am Flughafen quasi gegeben.
Okay. Ne?
Am Flughafen hat er mir den wiedergegeben. Und da war ich ja schon so in the mode, also wo du das jetzt so fragst, dass ich hätte da noch mit den Kilos zur Botschaft gehen können, aber das war überhaupt nicht, da war ich schon drin im Film. Da war ich in meinem Schmuggelfilm, in meinem Drogenkurierfilm. So habe ich umgeschaltet. Und dann habe ich erstmal, als wir im Flughafen ankamen, alles abgescheckt, und da war so eine Rolltreppe, auf die jeder musste, und links und rechts stand die Polizei oder der Zoll, und die haben Stichproben gemacht. Und das habe ich eine Weile beobachtet, ob die da ein Thema drin hatten, aber nein, die haben, wann immer, eben wie gesagt, Stichproben. Und dann haben sie jemanden beiseite genommen und in ihr Handgepäck geguckt. Mein Koffer hatte ich schon aufgegeben, in dem natürlich nichts war. Und dann bin ich eben blind ins Vertrauen dadurch, habe natürlich die Männer in die Augen geguckt, links und rechts, voll Blickkontakt. Und die haben nur erst in mein Gesicht und dann auf die Beine. Und da war ich durch. Die waren viel zu verwirrt. Das muss für die großartig gewesen sein. Jedenfalls, ich war durch. Und jetzt stand ich da nur
großes
nach...
Großes Glück.
Das
erste
mega,
Teil geschafft.
Das waren nur die beiden, die kontrolliert haben. Ne? Und dann stand ich da und wartete auf den Abruf des Fluges und war schon überrascht, dass das wimmelte vor Polizei. Es wimmelte nur so vor Polizei. Und dann fragte ich jemanden, die sagten, a great politician is arriving today from Europe. Und deshalb war da überall Polizei. Und dann wurde der Flug aufgerufen, und das war ja nicht wie heute, sondern du musstest über das Feld zu der Treppe und dann rein in den Flieger. Und ich trete raus, das muss man sich auch mal vorstellen, der Wind, ein Wahnsinnswind, überall Polizei, und der Wind drückt mein Hängerchen an die Platten, ja.
Oh no.
Und dann habe ich aber ganz geistesgegenwärtig meine Panam-Tasche vor meinen Bauch geschoben. Und bin dann...
Oh Gott.
Und lächelnd bin ich auf den Flieger zugegangen. Aber auch ganz ruhig, kein Schritt schneller. Ich bin ganz langsam, und ich hatte das Gefühl, ich bin alleine. Ich habe die anderen Leute gar nicht mehr wahrgenommen. Es waren auch nicht sehr viele, das weiß ich noch, die zum Flieger gingen, ja. Und das war ein langes Feld, bis ich die Treppen erreichte. Und ich habe gedacht, Julia, du bist on the catwalk, you're on the catwalk with a lot of hashish.
Wow.
Und da bin ich dann also die Treppen langsam hoch und hatte dann auch noch einen mittigen Platz zwischen zwei Geschäftsleuten, die die Times lasen. Und da musste ich mich zwischenquetschen. So, das hatte ich geschafft. Dann geht der Flieger los und ich gucke irgendwann so runter und sehe, dass da ein Plastikzipfel aber von einem der Haschischdinger hier oben aus meinem Ausschnitt rausguckt. Den schiebe ich also dezent wieder runter. Und natürlich, es waren, ich glaube, 7 Flugstunden von Beirut ohne Zwischenstopp Istanbul nach London. 7 oder 8 Stunden waren das. Und irgendwann muss ich natürlich auch mal, ist klar, bei 7 Stunden. Stehe auf und merke, dass die natürlich durch Sitzen haben die Platten sich verbogen und sind unten aus dem Schlüpfer, aus dem Bikinischlüpfer rausgekommen. Und ich merke, als ich aufstehe, wie sich die ganze Ladung, wie die rutscht. Also man kann das sich nicht schlimmer vorstellen. Und was muss ich machen? Ich muss die natürlich so festhalten, umarmte mich selbst. Und bin so schnell es ging zur Toilette gerauscht. Und jetzt war natürlich das allergrößte Drama, wie kriege ich die allein wieder angebunden. Ich weiß nicht, wie lange ich da drin war und wie lange ich hin und her überlegt habe, lasse ich die da einfach liegen, lasse ich die einfach da auf der Toilette, ne, und gehe anders. Aber da war ich irgendwie, es hört sich jetzt total dämlich an, aber ich war irgendwie pflichtbewusst. Und habe die wieder umgebunden, habe es auch richtig gut geschafft, obwohl ich sonst kein geschickter Mensch bin. Ich habe es geschafft, Hängerchen drüber auf den Sitz zwischen die beiden Männer und habe mich dann aber im Gefängnis gesehen in London. Ich habe mich eindeutig im Gefängnis gesehen und das schaffst du nie im Leben in London durch den Zoll. Und also im Flieger 8 Stunden mega aufgeregt. Und dann habe ich ja dadurch erlebt, durch diesen Trip, dass ich eine gute Schmugglerin war. In dem Moment, wo ich das Flugzeug verließ, war ich das Au-pair-Mädchen, das hatte ich mir dann was ich mir zurechtgelegt hatte, nicht mehr das Model, sondern das Au-pair-Mädchen, was von seiner Familie zurückkommt aus Beirut, um die Wohnung vorzubereiten für die Kinder und für alle. In den Terminal rein. Und blieb oben stehen, das konnte man so sehen, die ganzen Zöllner, die da waren, das konnte man von oben beobachten. Und ich denke, Julia, such dir den aus, der am nettesten aussieht, wo du ein gutes Gefühl hast. Und dann sah ich aber, dass die alle irgendwie alt und mean aussahen. Dann habe ich gedacht, nee, du hast keine Chance. Nimm den Erstbesten. Und bin darauf zugegangen, aber mit einem Selbstbewusstsein und ich hatte nichts an mir, nur meine Kleidung. Und dann will ich gerade meinen Koffer darauf stellen.
Wo drauf?
Auf den Tisch, wo ich durch den Zoll muss. Nochmal vom Zöllner oder Polizisten, was immer die da waren. Ich werde sogar beim Erzählen jetzt noch nervös. So aufregend ist das Ganze.
Ja, das Zuhören ist nicht viel besser.
Da ruft ein Zöllner, ich nenne ihn jetzt mal vom Nachbar, der macht gerade sein Office auf, sage ich mal, seinen Zöllnerplatz und ruft mich rüber, sagt, er kann come to me. Und das war ein ganz junger, gerade wohl angefangen, gerade so seinen ersten Trip. Und ich werfe meine Koffer dann darauf und stelle meine Penne im Tasche, die ich offen habe und über die Kilos nur ein Kleid und ein paar Muscheln geworfen. Das stelle ich direkt unter mein Gesicht und fange sofort an, mit ihm zu flirten. Und gucke direkt, immer Blickkontakt, wusste ich, ist wichtig. Das Blicke meiden, das geht gar nicht. Sondern ich halte vollen Blickkontakt mit ihm und sehe sein verpickeltes Gesicht und wie er ganz nervös wird. Ja, ich meine, hier ist die schöne Model-like Wesen, das vor ihm steht, mit den langen, künstlichen, blonden Haaren. Und die mit ihm flirtet. Und sagt er so, was hast du denn im Libanon gemacht? Meine Au-pair-Familie, ich musste ja auf die 3 nervigen Kinder aufpassen. Und jetzt bin ich heute vorgeflogen, um die Wohnung vorzubereiten. Und sagte, ach, du hast einen kleinen Akzent, woher kommst du denn? Ich sag, ich bin Deutsche. Ach, das ist ja toll. Sagt er, rauchst du, hast du Zigaretten gekauft? I don't smoke. Er hat die ganze Zeit seine Hand auf diesen 7 Kilo, ja. Und ich bleibe super cool. Und dann sagt er nur noch, Mensch, dann wünsche ich dir eine tolle Zeit in London und weiterhin viel Spaß und Freude in England. Und ich schnappte und wie in Trance ging ich mit all meinen Sachen hinaus in die Freiheit. Hinaus in die Freiheit. Es ist doch unglaublich, oder?
Alter Schwede. Ja, das ist in der Tat. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, machen wir die perfekte Überleitung in die nächste Episode. Ich hoffe, du freust dich so sehr darauf wie wir. Es bleibt spannend. Genieß den Adrenalinkick. Julia ist also in London gelandet. Sie ist nicht verhaftet worden. Ich danke dir, Julia, für diese Geschichte. Und für den Fall, dass du uns eine Nachricht schreiben willst, du kannst es machen auf der Anchor.fm. Also anchor.fm/Julia-NormalenDo. Dort findest du ihre Website, da kannst du ihr auch direkt eine Nachricht schicken. Und ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie wir. Lass uns gerne eine Bewertung da. Danke, Julia, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Hauke. Dir auch. Und tschüss.
Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.